Ja, das ist ja eine Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, oder? Eine Witwe geht einem ungerechten Richter auf die Nerven, bis dass er nachgibt. So könnte man unsere Geschichte mit einem Satz zusammenfassen. Ich fand besonders schön, ich habe euch schmunzeln hören, den cocktailschlürfenden Richter am Pool. Wow. Wobei, das ist eigentlich gar keine Geschichte, sondern, also keine wahre Begebenheit, sondern ein Gleichnis. Gleichnisse sind Vergleiche mit Szenen aus dem Alltag, also aus dem alltäglichen Leben. Und ihr wisst das, Jesus spricht oft in Gleichnissen und erklärt und verdeutlicht damit geistliche Zusammenhänge und göttliche Wahrheiten. Die Bilder, die er dabei verwendet und die Beispiele, die müssen wir nicht wortwörtlich nehmen oder genauso nachmachen. Also müssen nicht erst Witwe werden oder so. Aber wir können diese Gleichnisse in unseren Alltag, und das sollen wir auch tun, übertragen. Was bringt dieses Gleichnis für meinen Alltag? Was sind Jesu Gedanken? Was will er mir verdeutlichen? Darum soll es heute gehen und ich will versuchen, uns das zu erklären. Geht dir schon mal irgendetwas tierisch anhaltend oft auf den Zeiger? So richtig auf die Nerven? Fällt euch spontan irgendwas ein, könnt ihr gerne reinrufen und sagen. War jetzt schlecht. Wer weiß, dass ich diesen Verein sympathisiere, das hat er extra gemacht. Okay. Also elektrostatische Ionisationsfilter. Habt ihr sowas schon mal gehört? Das geht mir auf die Nerven. Das geht mir sehr oft auf die Nerven. Das sind Abluftreinigungsgeräte, die bei uns in der Firma dafür sorgen, dass die Umgebungsluft in der Halle gut ist, sauber ist und der Arbeitsstättenrichtlinie entspricht. Da werden Restölbestände aus der Schneidbearbeitung von Metallbearbeitungsmaschinen halt rausgefiltert. Und die Luft wird in den Raum, die gereinigte Luft wird in den Raum abgegeben. Das ist eine gute Technik und im wahrsten Sinne des Wortes eben eine saubere Sache. Warum nerven mich die Dinger? Weil die halt ziemlich oft kaputt sind. Und diese vernebelte Raumluft, die wir dann in der Halle haben, die ist eben nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern die Anlage aus. Und dann rückt die ganze Feuerwehr Wermelskirchen an, das hatten wir schon mal, mit allem, was sie haben, fahren die dann runter nach Kenkhausen und können aber wieder abziehen, weil es sich halt um Fehlalarm handelt. Und wenn du morgens zur Arbeit kommst und die Nachtschicht hat wieder mal ein oder zwei Maschinen in Störung gesetzt, weil dieser Filter nicht funktioniert, dann hast du um 6:30 schon den Kaffee auf. Schnellstens instand setzen, meistens reicht sauber machen. Das ist aber ziemlich schmierig und so weiter. Naja, das nervt mich schon mal. Aber die Frage ist ja, kann sich ein Richter so etwas erlauben, genervt zu sein, wenn er doch dringend gebraucht wird, so wie wir es eben in diesem kleinen Video gesehen haben. Ich habe mal nachgeschaut, die Eidesformel für eingesetzte Richter in Deutschland. Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe. Hört sich gut an, ne? Also in dieser Eidesformel steht nichts davon, dass ein Richter in der Ausübung seines Berufs nicht auch schon mal genervt sein darf. Allerdings soll er der Wahrheit und der Gerechtigkeit dienen, ohne Ansehen der Person. Und genau das erwarten wir ja eigentlich, wenn wir zu Gericht müssen. Kann sich ein Richter also Ungerechtigkeit erlauben? Wohl eher nicht. In unserem Gleichnis allerdings schon. Unser Richter wird als ungerecht beschrieben. Keine Angst vor irgendjemand, auch nicht vor Gott. Und dann haben wir da die Witwe. In der damaligen Zeit, ganz unten in der Gesellschaft, allein, kein Versorger, viele Probleme, wenig Hilfe. Nicht umsonst, als kleiner Einschnitt, werden in der ersten neutestamentlichen Gemeinde 7 Diakone bestimmt, die sich besonders um Witwen und auch um andere Bedürftige kümmern sollen. Am Rande erwähnt, wer kümmert sich hier in der Gemeinde? Gute Anregung vielleicht für uns hier in Forthausen, darüber auch mal nachzudenken. Aber zurück zum Gleichnis. Unsere Witwe hat ein Problem. Das Problem wird nicht näher beschrieben, aber augenscheinlich kann sie es nicht alleine lösen. Deshalb erhofft sie sich Hilfe bei dem Richter mit dem schlechten Ruf. Und tatsächlich, durch ihr fortwährendes Drängen, Bitten und Betteln, erreicht sie schließlich, dass der Richter ihr zu ihrem Recht verhilft. Das hört sich doch echt gut an, oder? Ausdauernd sein und am Ende wird alles gut. Im Grunde genommen könnte man das ja so zusammenfassen. Die Frage ist nur, wo ist das Ende? Um das Gleichnis richtig zu begreifen und zu verstehen, und das hat mir schon ein bisschen Mühe gemacht in der Vorbereitung, was Jesus eigentlich damit deutlich machen will, hat es mir aber dann geholfen, und da bin ich nicht selber drauf gekommen, das habe ich gelesen, dieses Gleichnis mal im Kontext von dem vorherigen Kapitel im Lukas-Evangelium zu betrachten, nämlich das Kapitel 17. Und dann bei, wenn man das tut, wird schnell deutlich, es geht eigentlich um viel, viel mehr als darum, wie man eine nervige Witwe wieder los wird. Im Lukas 17 und den folgenden Versen, da lesen wir von Pharisäern, diese gelehrten Juden, das wisst ihr, die ernsthaft und dabei eben mal mehr und mal weniger geduldig auf ein Gottesreich warten, darauf, dass eben am Ende alles besser wird. In den alten Schriftrollen, im Daniel zum Beispiel, und die kannten die Pharisäer ja ziemlich gut, hatte Gott genau das durch seine Propheten verheißen. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird alles besser. Und so kommen sie zu Jesus und fordern ihn heraus. Jesus, jetzt sag uns, wann ist das endlich soweit? Wann wird das Reich Gottes kommen? Und Jesus antwortet auf diese Frage, aber die Antwort stellt die Pharisäer nicht zufrieden. Das Reich Gottes kann man nicht sehen, wie man ein irdisches Reich sieht. Niemand wird euch sagen können, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Also, ihr Pharisäer, ich, der Sohn Gottes, Jesus Christus, bin jetzt hier unter euch. Ich bin der erwartete Messias. Glaubt meiner Lehre und folgt mir nach, und das Reich Gottes ist da. Es ist mitten unter euch. Es ist in euch. Glaubt meiner Lehre und folgt mir nach. Das ist der entscheidende Schritt. Diese persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus gründet das Reich Gottes in einem Menschen, in mir. Aber der Mut zu dieser Entscheidung, der fehlte den Pharisäern. Und deshalb sind sie ab jetzt in unserer biblischen Geschichte raus. Und du? Bist du auch raus oder noch raus, weil du diesen Schritt in die Nachfolge noch nicht vollzogen hast? Wie gut, dass noch Gnadenzeit ist. Die gute Nachricht ist, es geht noch. Jesus sucht und wartet auf dich. Pharisäer oder Jünger? Pharisäer oder Nachfolger? Das ist die entscheidende Frage. Denn jetzt, wenn wir im Kapitel 17 weiter forschen und lesen, spricht Jesus zu seinen Jüngern, also zu den Menschen, die mit ihm gingen, die seine Predigten hörten, die seine Taten, seine Wunder hautnah miterlebten, die von ihm lernten, die an ihn glaubten, aber eben an einigen Stellen auch Verständnisschwierigkeiten hatten, wahrscheinlich genauso wie wir heute auch. Jesus hatte ja von seinem Tod gesprochen, von seiner Auferstehung, dass er in den Himmel zurückkehren und eines Tages wieder auf die Erde kommen werde, um sein Reich in Gerechtigkeit und Frieden neu zu bauen. Aber wir haben doch gerade gelernt, Reich Gottes ist heute schon in uns. Wir dürfen, wir sollen ein lebendiger Tempel sein und durch Jesus in dieser Welt wirken. Ja, wir dürfen anders sein und anders handeln, als man das so tut, bestimmt und geleitet von Jesus. Aber, und das ist die traurige Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden wird es auf dieser Welt nie geben. Das fällt uns ja ein bisschen schwer. Und das wird den Christen ja auch oft vorgeworfen, dieses Vertrösten aufs Jenseits. Aber Fakt ist, bei all den guten und positiven Bemühungen, die es gibt, Gerechtigkeit und Frieden wird es in dieser Welt nicht geben. Und deshalb verweist Jesus im Gespräch mit den Jüngern auf seine Wiederkunft, auf das Ende dieser Welt und die sich daran anschließende Zeit. Die Jünger hatten Schwierigkeiten, das zu erfassen, das zu verstehen. Jesus, wie soll das gehen? Du bist doch hier. Wieso musst du wiederkommen? Heute, aus unserer Sicht, ist das ein bisschen anders. Jesus hat die Erde verlassen. Er wurde in den Himmel aufgenommen. Und damit ist eine Voraussetzung für seine Wiederkunft schon mal gegeben. Wiederkommen kann ja nur der, der erstmal weg ist. Und Jesus erklärt es ihnen weiter und sagt, wenn ich wiederkomme, wird es jeder mitbekommen. Es wird so unübersehbar sein wie ein Blitz, der den ganzen Horizont erhellt. Auch damit hatten die Jünger Schwierigkeiten. Heute, wenn wir sehen, wie schnell Informationen aus aller Welt, in aller Welt die Runde machen, ist das für mich gar nicht mehr so schwer vorstellbar. Wenn irgendwo was Außergewöhnliches passiert, dann wissen wir es übers Internet oder was auch immer ganz, ganz schnell. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern und erzählt, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, um sein ewiges, gerechtes Reich aufzurichten. Er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Die Menschen dachten an Essen, Trinken, Heiraten. Das ging so lange gut, bis Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und keiner von ihnen blieb am Leben. Er sagt weiter, es wird sein wie zu der Zeit Lot. Die Menschen kauften und verkauften bei Amazon und eBay. Sie pflügten und bauten bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Und alle kamen in den Flammen um. Genau so, sagt Jesus, wird es sein, wenn ich wiederkomme. Alle sind irgendwie busy und keiner rechnet wirklich mit mir. Es gibt ein schönes Lied von Manfred Siebald, der in einer Strophe das so beschreibt. Wir haben es uns hier gut eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Geht es uns manchmal vielleicht auch so? So schlecht ist das Leben hier in Deutschland doch eigentlich gar nicht, dass wir ständig nach etwas anderem oder nach etwas Besserem uns sehnen müssten. Man möchte noch viel erleben, unserer Kultur, in unserem Wohlstand. Hoffnung und Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, Fehlanzeige. Ungeduldiges, anhaltendes Beten dafür, dass der Tag doch bald sein möge, Fehlanzeige. Und dann kommt Kapitel 18, das Gleichnis von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Unablässig beten, ohne sich entmutigen zu lassen. Darum geht es also. Lass nicht locker mit deinem Gebet. Und aus dem Zusammenhang des vorherigen Kapitels haben wir gelernt, ein ganz wichtiges Anliegen für anhaltendes, nervendes Gebet, dein ewiges und gerechtes Reich komme. Klingt irgendwie bekannt, oder? Vater unser? Ziemlich am Anfang, direkt nach der Ehrerbietung Gottes, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. So sollen wir beten. Unablässig, anhaltend. Am 5. März, im Zusammenhang mit dem Vater unser, ist diese Bitte übrigens unser Thema. Dein Reich komme. Okay, die Witwe hat sich also trotz ihrer Not nicht entmutigen lassen und sie hat sich nicht durch die Ungerechtigkeit und mangelnde Gottesfurcht des Richters abhalten lassen. Das will Jesus uns mit auf den Weg geben. Lass nicht locker mit deinem Gebet, auch wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. Bleib dran. Und das gilt auch für alle anderen Anliegen. Zum Beispiel so, wie der Carsten es uns auch in seinem Beitrag erzählt hat. Geh Gott auf die Nerven? Darf man sowas sagen? Kann man Gott mit anhaltendem Gebet auf die Nerven gehen und ihn dadurch zum Handeln bewegen? Der Gedanke könnte einem ja kommen. Und als ich so drüber nachdachte, so ganz abwegig sind ja solche Überlegungen, zumindest nach menschlichem Ermessen nicht. Ich mache ja gern Mathe, ne? Und ich habe einfach mal so ein Zahlenspiel gemacht. Stellt euch mal vor, bei 8 Milliarden Menschen aktuell würde nur 1% anhaltend beten. Wie viel wären das? 80 Millionen. Alle Deutschen, habe ich auch gedacht. Nur ist das bei den Deutschen wahrscheinlich nicht so. Wir haben gerade die neuesten Zahlen von den Kirchenaustritten gehört. Aber vielleicht 40 Millionen Menschen auf der Südhalbkugel der Erde, die gerade um Regen beten, weil da immer die Sonne scheint. Und 40 Millionen Menschen auf der Nordhalbkugel der Erde, die gerade um Sonne beten, weil hier Winter ist. Was soll Gott da tun? Oder eine andere Rechnung. Der Januar hat 2.678.400 Sekunden. Wenn nur jeder dieser 80 Millionen Beter im Januar nur eine Sekunde beten würde, wären das immer noch 30 Gebete pro Sekunde. 30, 60, 90, 120 Gebete, die Gott jetzt zu bearbeiten hat, hätte. Oder wenn die Gebete eine Minute dauern würden, dann wären es in jeder Minute 1792 Gebete. Wenn nur 1% der gesamten Menschheit beten würde. Kann Gott das überhaupt alles bewältigen und allen gerecht werden, ohne genervt zu sein? Darf man sowas denken? Ja, ich denke, man darf das denken, aber Gott tickt eben anders. Vers 6 und 7 aus unserem Gleichnis. Ist leider ein bisschen klein. Der Herr fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, seine Jünger, seine Nachfolger, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Wow, Gott kann und Gott wird hören. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das haben wir auch eben in dem Psalm gehört, in der Lobpreiszeit. In Vers 17, der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Gott ist niemals dieser genervte und ungerechte Richter, sondern genau das Gegenteil von diesem Mann. Genau das Gegenteil. Er kriegt das geregelt, auch wenn wir das nicht ergründen können. Dem Vorbild der Witwe nachzueifern, dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, das Gebet zu pushen, das ist unsere Möglichkeit, den Arm Gottes zu bewegen. Und diese Möglichkeit ist auch noch mit einer Verheißung untermauert in unserem Text. Ich sage euch, er, Gott, wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Grund zur Freude, Grund zur Dankbarkeit. Und im Blick auf Ewigkeit, das fiel mir dann eben auch ein, als du von den 30 Jahren erzähltest, im Blick auf Ewigkeit sind ein paar Jahre Warten immer noch schnell. Dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Dranbleiben, nicht locker lassen, das ist die Aufgabenstellung. Glauben, dass Gott eingreift und handelt, wenn seine Zeit da ist. Und dann denkt man so, eigentlich könnte das Gleichnis jetzt an dieser Stelle enden. Ist aber nicht so. Es endet mit einer ernsten Frage und die gehört einfach dazu. Sie wird den Jüngern gestellt und somit auch uns. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, wenn er wiederkommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Immer wieder mit den gleichen Anliegen beständig zu Gott kommen, im festen Vertrauen auf seine Gerechtigkeit, auf seine Güte, auf seine Hilfe, auch wenn wir vieles in dieser ungerechten Welt nicht verstehen, wo wir auf vieles keine Antwort haben und vermutlich auch keine Antwort finden werden. Ich wünsche mir und euch diesen unerschütterlichen Glauben. Und auch für diesen Glauben dürfen wir beten. Zum Schluss noch zwei Hilfen zur praktischen Umsetzung dieses Lass-nicht-locker-Gebets oder dieses anhaltenden Gebets, dieses pushenden Gebets. Ich höre oft den Einwand, ich kann nicht beten. Ich kann nicht beten und schon gar nicht laut und erst recht nicht in Gemeinschaft mit anderen. Und wenn, dann fange ich an zu stottern, dann stammel ich, dann fallen mir keine vernünftigen Sätze ein. Ich krieg's nicht auf die Reihe, das ist mir unangenehm. Völlig verständlich. Vielleicht empfindest du so und betest deshalb nicht. Wie kommt denn Gott mit den Millionen Gebeten klar, die dann auch noch unverständlich sind oder grammatikalisch falsch? Die elektrostatischen Filter, ihr erinnert euch, die mir schon mal so auf die Nerven gehen. Was machen die? Die saugen unsaubere und unvollkommene Luft an, reinigen sie und geben sie als saubere, quasi vollkommene, Beispiele hinken immer ein bisschen, quasi vollkommene Luft wieder weiter, wenn die Filter nicht kaputt sind. Das hatten wir schon. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Und wenn wir das jetzt mal aufs Gebet übertragen und dazu noch einen Text aus Römer 8 uns anschauen, dann wird vielleicht was deutlich. In diesen zwei Versen aus Römer 8, da lesen wir, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, was wir beten sollen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Kann man so übertragen. Der Geist Gottes reinigt unsere unsauberen, unvollkommenen Gebete und gibt sie sauber und gereinigt an Gott weiter, so wie es vor Gott richtig ist. Und Gott kann damit was anfangen. Auch wenn es 1297 Gebete in jeder Minute sind. Ich finde das richtig gut. Deshalb möchte ich euch ermutigen, zu beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Versucht es einfach mal. Und denkt dabei nicht daran, wie euer Gebet auf andere wirkt, sondern denkt an die Zwiesprache mit Gott. An ihn ist das Gebet gerichtet. Und zweitens, lass nicht locker, push. Dieses Push, das ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, bedeutet eigentlich etwas schieben, ne? Oder vielleicht etwas anstoßen. Und diesen Ausdruck, Push, habt ihr auch auf dem Einladungsflyer und hier jetzt auch auf der Präsentation immer mal wieder gesehen. Und das hat einen Grund. Und der Grund ist, ich möchte euch heute ein kleines Geschenk machen, das ihr mit nach Hause nehmen dürft. Als Erinnerung an diesen Gottesdienst habe ich hier so ein paar Armbänder mitgebracht. Ich habe auch mal eins angezogen heute Morgen. Ihr kennt die vielleicht. Die gibt es mit verschiedenen Abkürzungen und unter anderem gibt es die auch mit diesem Eindruck oder ja, gestickt Push. Wir haben ja schon gehört, dass wir die Gottesdienstezeit ein bisschen nach hinten verschieben wollen, damit wir Zeit haben zum Gebet, für uns da zusammensetzen. Wer weiß denn von euch, was diese Abkürzung Push bedeutet, die auf diesen Bändern steht? Wer hat das gesagt? Top. Pray until something happens. Also, bete, bis etwas passiert. Bete, bis etwas passiert. Das ist eine echte Herausforderung. Aber wir erinnern uns an die Witwe, die hat durchgehalten. Und ich wünsche uns, dass wir auch durchhalten, dranbleiben, nicht locker lassen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr da gerne eins von mitnehmen. Das könnt ihr natürlich anziehen. Das könnt ihr euch auch, weiß ich nicht, an die Pinnwand hängen oder am Spiegel, dass man es morgens so als erstes, wenn man denn gucken kann, sieht, dass ihr erinnert werdet. Pray until something happens. Ich finde das toll, dass wir in diesem Gleichnis dazu aufgefordert werden. Und eben auch dann, wenn sich Gebete nicht sofort oder vielleicht auf dieser Erde auch nie erfüllen werden, die Hoffnung und der Trost, den wir für diesen Fall heute mitnehmen dürfen, lautet: Gerechtigkeit und Frieden ist dir und mir verheißen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichten will. Das hat er versprochen und verheißen. Ich möchte schließen mit einem letzten Vers noch aus Römer 12, den wir auch mitnehmen können. Er steht jetzt da ganz unten. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Amen.